Unfassbar. Unfassbar.
Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Seit 500 Jahren hatte das Volk Israel auf diesen Augenblick gewartet. Seit 500 Jahren lebte es in Unterdrückung, erst durch die Babylonier, dann durch die Perser, jetzt durch die Römer. Es schien einfach kein Ende zu nehmen. 500 Jahre warteten sie auf einen Retter, der ihnen zu Beginn dieser Unterdrückung durch den Propheten Sacharja versprochen wurde. So heißt es in Sacharja 9,9: Juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend. Und zwar auf einem Fohlen, einem jungen der Eselin. Und nun, 500 Jahre nach diesem Versprechen, kommt ein Mann, ein Messias, auf einem Esel nach Jerusalem eingeritten. Und nicht einfach irgendwann, nein, zum Pessachfest. Zu dem Fest, an dem das israelische Volk die Befreiung aus Ägypten feiert, quasi am israelischen Independence Day. Auf einem Esel. Noch eindeutiger ging es gar nicht. Und sie zogen ihre Klamotten aus und sie warfen sie auf die Straße und sie nahmen Palmenzweige und wedelten ihm zu und sie riefen: Hosianna! An der Stelle habe ich mich gefragt, gäbe es nicht irgendwas Einfallsreicheres als Hosianna? Ich hätte da an sowas gedacht wie: Wir sind laut, wir sind hier, der Retter kommt auf einem Tier! Oder: Unserem König zugewandt, fahren die Römer an die Wand. Oder: Solidarisieren mit Jesus, mit marschieren. Sowas hätte ich cool gefunden. Aber na gut, dann wurde es also Hosianna. Wenn man sich mit dem Begriff ein bisschen tiefer beschäftigt, stellt man fest, dass er gar nicht so einfallslos war, wie man das hätte vermuten können. Hosianna hat eine Doppelbedeutung. Es ist zum einen ein Fleh oder ein Bittruf und zum anderen ein Jubelruf. Wenn sie Hosianna riefen, dann riefen sie die Bitte zu Jesus aus: Hilf doch. Hilf doch aus unserer Unterdrückung. Hilf doch aus unserer Notlage. Und der Jubelruf in Hosianna ist: Du kannst es. Als sie ihm Hosianna zuriefen, riefen sie: Jesus, hilf doch, du kannst es. Und das war kein Jubelruf und kein Bittruf, den man einfach so rief. Das war nicht damals so irgendwie, die Katze hing auf dem Baum und man rief dem Nachbarn zu: Hilf doch, du kannst es doch. Nein, das Hosianna war ein Ruf, den rief man Königen zu. Dieser Ausspruch war Königen gedacht. Als sie dastanden und ihm zuriefen: Hosianna, da bestätigten sie Jesus seine Identität. Sie riefen ihm zu: Du bist unser Retter. Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels.
Unfassbar. Unfassbar.
Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 500 Jahre warteten die Israeliten auf ihren Retter. Und nur 4 Tage später macht Jesus alles, jede Hoffnung, jede Freude, jeden Hosianna-Ruf zunichte. Statt einer Machtübernahme folgt eine Gefangennahme. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird Jesus gefangen genommen. Und als es zum großen Showdown kommt, vor dem Hohen Rat, vor dem scheinbaren Richter über sein Leben und seinen Tod, da sagt er nichts. Als Jesus später am Kreuz hängt, da rufen sie ihm zu, rette dich selbst. Wenn du der Messias bist, dann rette dich selbst. Aber er tut es nicht. Er rettet nicht das Volk, das 500 Jahre auf ihn gewartet hatte, und er rettet sich selbst nicht. Er stirbt. Sein Herz hört auf zu schlagen. Er atmet nicht mehr. Tod. Ende. Jedes Jahr an diesem Punkt frage ich mich, wie ging es seinen Jüngern? Wie ging es den Menschen, die ihm so nahe standen, die an ihn glaubten, die alles für ihn aufgaben? Ich lese die Geschichte, wo man sich nicht einmal mehr von seinen Verwandten, seiner Familie verabschieden kann, wo man alles stehen und liegen lässt und Jesus nachfolgt. Und ich lese sie mit dem Blick auf das Kreuz und ich denke, echt jetzt? Dieses Jahr, als ich die Geschichte gelesen habe, ist mir ein anderer Mann in den Sinn gekommen. Jemand, der mir vorher so nie aufgefallen war. Ein Mann, der gar nichts glaubte. Der überhaupt nichts erhoffte von Jesus. Der ihn tatsächlich sogar verspottete, nicht einmal dachte, dass er irgendetwas tun könnte. Ein Mann, der ganz nah am Geschehen war, der direkt neben Jesus stand, als er starb. Es war ein Römer, ein Hauptmann. Und in Markus 15, 39 lesen wir, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so verschied, da sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Dieser Mann hatte nichts gehofft, nichts erwartet. Und doch wurde er enttäuscht von Jesus. Denn er hatte sich getäuscht in Jesus. Jahrelang hatte er nichts geglaubt, er hatte nichts erwartet. Und als es dann zu spät war, als Jesus endgültig tot am Kreuz hängt, da erkennt er den Messias. Und ich ärgere mich ein bisschen über diese Stelle in der Bibel. Weil was bringt sie denn noch? Was bringt es einem toten Jesus, dass ein Hauptmann, ein Römer, nun, nachdem alles zu spät ist, erkennt, das war der Messias? Das holt ihn doch nun wahrlich auch nicht aus dem Grab. Das Hosianna des Hauptmannes kam einfach zu spät. Nicht ganz für Jesus. Denn der hatte bereits alles vorbereitet. Nur wenig vor seiner Kreuzigung sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus legt ein gutes Wort ein für diesen Hauptmann. Er bittet Gott um Vergebung, noch bevor der seinen Fehler überhaupt kannte. Und genau dieser Mann ist es dann, der als erster nach Jesus Tod erkennt und anerkennt, dieser Mann war der Sohn Gottes. Er erkennt als erster seine wahre Identität, während alle anderen am Kreuz verzweifeln, alles hinschmeißen wollen, das Ende vor ihren Augen sehen. Da fängt dieser Hauptmann an zu glauben. Er hatte nichts erwartet. Er war nicht auf der Suche nach einem Retter. Aber der Retter war auf der Suche nach ihm. Noch im Angesicht seines Todes verliert Jesus seinen Auftrag nicht aus dem Blick. Er bittet um Vergebung für diesen Hauptmann und er beweist ihm in diesem Moment seine unfassbare Liebe. Und der Hauptmann, er erkennt sie. er ergreift sie. Selbst an diesem dunklen Tag, als alles verloren scheint, wirkt Jesus Unglaubliches.
Unfassbar. Unfassbar.
An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich die Auferstehung immer so ein bisschen für mich wieder wie so eine Wiedergutmachung für den Karfreitag anfühlt. So als ob Freitag irgendwas ganz gewaltig schief gegangen ist und dann hat sich Gott erst mal zwei Tage mit seinen Anwälten beraten, was wir jetzt machen, ganz schön Schlamassel. Und dann hat er entschieden, ach komm, ein bisschen wie bei Lazarus, wir holen ihn einfach wieder raus aus dem Grab und dann werden die Leute schon nicht mehr so drüber nachdenken. Doch so sehr ich wünschte, und ich wünsche es mir wirklich, dass es keinen Hohn, keine Schläge, keine Dornenkrone, kein Blut, kein Kreuz gebraucht hätte, so sehr ich das wünschte, so sehr weiß ich auch, dass ein ewiges Leben mit Jesus ohne seinen Tod für meine Sünden, für meine Fehler vorher nicht möglich gewesen wäre. Und im Hinblick auf die Israeliten, auf das Volk, das so lange auf die Befreiung wartete und auch auf für den Hauptmann, im Hinblick auf diese Menschen bedeutet die Auferstehung eine ganze Menge. Die Israeliten, sie wünschten sich Freiheit von dem Machthaber, von den Römern, für ihr Volk. Aber Gott wusste, dass sie das nicht wirklich brauchten. Er wusste, dass sie viel, viel mehr brauchten. Sie brauchten keinen neuen Machthaber, keine neue Regierung. Sie brauchten auch niemanden, der ihnen versprach oder vielleicht sogar bis zum Ende seines Lebens, aber eben auch nicht darüber hinaus den Frieden wahren konnte. Dieses Volk brauchte eine tiefere, eine weitere Perspektive. Sie brauchten einen Frieden und eine Freiheit, die ihnen nicht mehr genommen werden konnte, durch keinen Machthaber dieser Welt. Und dass wir heute Morgen hier immer noch diese Freiheit feiern, beweist doch, dass Jesus es mit seinem Tod und seiner Auferstehung geschafft hat. Dass seine Perspektive und seine Freiheit über die der Babylonier, über die der Perser, über die der Römer, über die, wie auch immer sie heißen mögen, hinausreicht. Und der Hauptmann? Er bekennt am Kreuz, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und drei Tage später ist der Stein weggerollt, das Grab leer und Jesus nicht mehr bei den Toten zu finden. Und es steht in Römer 10, Vers 9 geschrieben, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Für den Hauptmann bedeutet das, dass er ewiges Leben mit Gott haben wird. Tut mir leid, ich muss das nochmal wiederholen. Der Mann, der am Kreuz neben Jesus stand, als der den qualvollsten aller menschlichen Tode starb, dieser Mann wird eines Tages mit Gott, mit Jesus gemeinsam die Ewigkeit verbringen. In einem Wort für mich ist es unglaublich. So unglaublich, dass ich es beinahe nicht mal glauben kann. Und wieso beinahe? Weil ich hoffe, dass es stimmt. Weil es dieser ganzen Geschichte, diesem ganzen Leid ein Gesicht gibt. weil es plötzlich nicht mehr nur eine Geschichte ist, nicht mehr nur ein Versprechen von Gott. Die Auferstehung bekommt in diesem Moment ein Gesicht eines römischen Hauptmannes, der nicht wusste, was er tat. Aber als er es verstand, da bekannte er. Die Befreiung seines Volkes sah am Ende anders aus, als wir es uns zu Palmsonntag vorgestellt hätten. Aber sie trat ein. Er befreite sein Volk und er befreite den Hauptmann. Und heute möchte er uns, möchte er dir und möchte er mir Freiheit schenken. Die gleiche Freiheit. Er möchte sie uns schenken, er möchte sie uns zusprechen, er möchte sie uns versprechen. Er möchte, dass sie in dir und mir ein weiteres Gesicht bekommt. Durch Jesus schmerzhaften Tod und seine Auferstehung spricht er dir heute Morgen Folgendes zu. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Jesus starb am Kreuz für deine Sünden, für deine Fehler. Sie sind vergeben. Dir ist vergeben. Du bist frei. Und keine Macht auf dieser Welt kann mich dir mehr rauben. Amen.